Wir sind heute wieder beim Alpha-Abend-Thema. Wir haben ein besonderes Thema, nämlich das Thema ein besonderer Freund, ein besonderer Helfer, ein besonderer Verteidiger, ein besonderer Fürsprecher. Die Bibel nennt ihn auch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was du bisher mit dem Begriff Heiliger Geist verbindest, aber um es zu klären, was hinter dem Heiligen Geist steckt, was die Bibel über den sagt, lade ich euch mal ein, mit mir zusammen ganz am Anfang der Bibel aufzuschlagen. Und zwar erstes Buch Mose, erstes Kapitel, Vers 1. Also auch der allererste Satz, der in der Bibel steht. Schon im ersten Satz lesen wir nämlich von ihm. So, das lesen wir. Also auf Seite 1 wahrscheinlich, ne? Genau. Steht geschrieben, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also hier steht, der Heilige Geist ist gleich bei der Schöpfung dabei. Nicht nur er, sondern Gott der Vater und auch Jesus. Sie waren alle zu dritt bei der Schöpfung dabei. Und der Heilige Geist, er war mit daran beteiligt. Und was davon geblieben ist für heute, ist einfach auch, dass immer noch der Heilige Geist derjenige ist, der für Neues gut zu haben ist. Also wenn Neues aufbricht im Leben der Menschen, wenn Neues aufbricht im Leben der Gemeinde, dann ist eigentlich immer der Heilige Geist schuld. Also wenn es gute Sachen sind. Er ist der Geist der Erneuerung, er ist der Geist der Frische, des Lebendigen. Und auch in unserem Leben, wenn wir an Punkte kommen, wo der Glaube, wie soll ich sagen, sich irgendwo, wo der Glaube sich ein bisschen nicht verfährt, aber ins Stocken kommt, ja, dann ist der Heilige Geist derjenige, der uns hilft, diesen Glauben wieder in Gang zu setzen, diesen Glauben wieder zu erfrischen, diesen Glauben wieder lebendig zu machen. Der Heilige Geist wartet stets darauf, Neues zu bringen, denn er ist der Schöpfergeist. Dann erweckt er die Menschen zum Leben. Wir schauen gerade mal ein bisschen weiter, Genesis Kapitel 2, Vers 7. Also nicht viel weiter. 2, Vers 7, dort steht, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also hier wird dem Menschen der Lebensatem eingehaucht. Da bekommt er quasi eine Belebung und er wird ein lebendiges Wesen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Es gibt Menschen, denen kann man es förmlich im positiven Sinne nach ansehen, dass die von Gott, dass sie mit Gott erlebt haben, dass die von Gott berührt worden sind, dass die strahlen irgendwie in ihren Augen, die sind gut drauf, die sind begeistert, die können andere begeistern, ja. Und das ist letztendlich nichts anderes, wie wenn einfach Gott Menschen begegnet, wenn Gott in Menschen drin lebt. Das ist dieses Leben, wo Menschen hoffnungslos waren, sie Hoffnung bekommen, wo Menschen traurig waren und sie wieder fröhlich werden. Das ist genau das, was Gottes Geist machen möchte, mit den Menschen und in den Menschen. Er möchte den Menschen, ja, Leben einhauchen. Und es gibt im Fernsehen eine Sendung, The Living Dead, oder beziehungsweise, was ist der korrekte Titel? Also dieser Gedanke von, dass um uns herum Menschen herumlaufen, die zwar lebendig sind, aber die irgendwie kein Leben mehr zeigen, also die wie so Zombies unterwegs sind. Genau, nur noch funktionieren. Ja, man steht morgens auf, macht seinen Job, kommt nach Hause, schaltet den Fernseher ein, geht ins Bett und nächsten Tag. Ne? Zwar leben die Menschen, aber man sieht nicht an, dass sie leben. Ne? Und Gott sagt, das ist eigentlich nicht das, wozu er uns geschaffen hat, sondern er hat uns eigentlich dazu geschaffen, dass wir Leben haben und Leben weitergeben. Und dass man auch unseren Gesichtern das anerkennt. Und ich denke mal auch, wenn ich an Gottes Traum denke von Kirche, sollte die Kirche nicht als an ihren Prunk anerkannt werden oder nicht an Pracht erkannt werden oder an ihren tollen Gebäuden, sondern sollte daran erkannt werden, dass aus der Kirche und in die Kirche Menschen gehen, die aus dem Gott heraus sprudelt. dem man Freude ansieht. Ich denke da so an Gospelmusik, ja. Die zeigt so ein bisschen in der deutschen Kultur, ja. Wenn Leute Gospel gesungen haben, selbst die Zuschauer, die kommen raus mit einem gewissen Etwas. Und Gott sagt, du, ich möchte das eigentlich nicht nur, wenn du Gospel hörst, sondern ich möchte dir das in deinem Alltag geben. Weil eben Gott lebensbejahend ist, ermutigend, tröstend, bestärkend. Die Bibel nennt ihn auch den guten Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der belebt uns in unserer Beziehung zu Gott. Und er belebt auch aber unsere Kraft, unsere Kreativität. Es gibt ganz interessante Verse im Exodus, also im zweiten Buch Mose, Kapitel 31. Könnt ihr mal gucken, das war fast die Seite. Das ist Seite 6,8, also 68. Im Exodus Kapitel 31, dort lesen wir von Menschen, die dem Heiligen Geist begegnet sind, beziehungsweise die der Heilige Geist inspiriert hat. Und das Ergebnis davon war, dass diese Menschen sehr kreativ wurden, handwerklich. Also die haben den Tempel gebaut, die haben damals erstmal die Stiftshütte gebaut, also den mobilen Tempel. Und die wurden quasi zu exzellenten Handwerkern, zu exzellenten Designern, ohne PCs und ohne viel Schnickschnack. Die haben einfach Metall genommen, Gold genommen, Edelmetalle genommen, Stoffe genommen und haben daraus das Beste gemacht, was man in der Zeit machen konnte. Eben inspiriert von dem Heiligen Geist. Wir lesen dort Exodus Kapitel 31, Abvers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz und um die Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Also Gott sagt, ich bin derjenige, ich gebe den Menschen den Heiligen Geist und dadurch wird er zu dem Michelangelo der damaligen Zeit. Gott hat sich man muss überlegen, das waren ehemalige Sklaven, die mit Mose unterwegs waren, die jetzt auf einmal in einer Wüstensituation sind. Also weiß nicht, was du so alles dabei hast, wenn du zelten gehst. Und wenn da jetzt einer zu dir kommt und sagt, pass mal auf, ich gebe dir alles, was du brauchst, um Edelmetalle zu bearbeiten, um wunderschöne Stoffe zu weben, um hier zu schmieden und das mitten in der Wüste. Also da brauchen wir schon einiges an Kreativität, oder? Ohne Werkstatt und allem. Und Gott sagt hier, ich begabe diese Männer und ich rufe sie bei Namen und ich gebe meinen Geist quasi in sie und befähige sie. Also Gott und sein Heiliger Geist bewirken in den Menschen Kreativität. Das heißt auch, dass Kirche durchaus kreativ sein darf. Und da, wo wir an Grenzen stoßen an Kreativität, sei es im Kindergottesdienst oder in anderen Bereichen oder beim Renovieren, was auch immer, dürfen wir sagen, Gott, ich brauche deinen Geist, mach mich kreativ, gib mir gute Gedanken. Das mache ich, wenn ich eine Predigt vorbereite, sage ich, Gott, gib mir die passenden Beispiele, gib mir die passenden Bilder, inspiriere mich. Ja. Oder wenn ich mit Menschen Seelsorge mache und jemand erzählt mir von seiner Situation, von seinem Problem, sage ich, oh Gott, ich weiß vielleicht gar keine Ahnung, was ich da sagen soll, was ich da raten soll. Bitte inspiriere meine Gedanken. Du weißt am besten, wie der Mensch funktioniert, wie seine Seele funktioniert. Gib mir Tipps. Und dort, damals hat Gott sie begabt, eben im Umgang mit Werkstoffen, dass sie sehr, sehr gute Handwerker waren. Aber der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, um Neues zu schaffen, auch nicht nur die Person, die uns befähigt, kreativ zu sein. Nein, der Heilige Geist ist auch der Freund und der Helfer. Ich würde ihn bezeichnen als den Coach, den Berater, der Beistand, der Verteidiger, der uns hilft, aus schlechten Dingen in unserem Leben rauszukommen, samt seiner übernatürlichen Kraft. Ich versuche das mal zu erklären. Also, wir leben ja in so einer Zeit, wo, wenn du gut singen kannst, was machst du? Du gehst zu einer Sendung und dort bekommst du Coaches. Ja, also Voice of Germany ist das beste Beispiel dafür. Da gehen Leute hin, weil die sagen, ich glaube, ich habe diese Gabe zu singen. Aber wenn ich dann noch zu einem richtigen Coach komme, der wird das Maximum aus mir rausholen. Der wird mir helfen, so weit zu kommen, wie ich mit meiner Gabe, mit einer gottgeschenkten Stimme kommen kann. Der Coach ist derjenige, der das fördert. Oder Menschen sagen, ja, ich muss jetzt umschulen, weil weil ich in meinem Job nicht mehr arbeiten kann, ja, und da gehe ich zu einem Coach, der mir dann hilft, sozusagen zu erkennen, was habe ich alles für Gaben und so weiter, ne? Und das kannst du so weiterspinnen. Fortbildungen sind ja auch eine Art. Und Gott sagt, ich möchte, oder wenn jemand sagt, ich möchte abnehmen oder ich möchte sportlich werden, dann gehen die hin ins Fitnessstudio und du kriegst einen Coach, ja, und einen Personal Trainer. Und Gott sagt, weißt du was? Was dein Leben angeht, was dein Charakter angeht, was dein geistliches Leben angeht, brauchst du genau das. Du brauchst einen Coach. Und der Heilige Geist, Jesus hat gesagt, er geht in den Himmel. Er ist dann nicht mehr bei seinen Jüngern, aber sie sollen nicht traurig sein, weil Gott schickt seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der soll unser Coach, unser Personal Trainer, unser Förderer sein. Das heißt, Gott möchte durch seinen Heiligen Geist, durch seine Stimme, durch Wort Gottes, durch all das möchte er zu uns reden, möchte er uns zeigen, wo er an uns, an unserem Charakter, an unserem Glauben arbeiten möchte und uns weiterbringt. Und Jesus hat gesagt, seid nicht traurig, ich muss weggehen, es ist wichtig, dass ich weggehe, damit er kommen kann. Soweit. Und ich habe hier angeschnitten, dass es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir schlechte Dinge denken oder schlechte Dinge tun und versuchen es aufzugeben und wir schaffen das nicht. Da kann man an Dinge denken, keine Ahnung, vielleicht bist du erzogen worden, dass du schnell jähzornig wirst oder dass du schnell ein loses Mundwerk hast oder du sagst, Mensch, das mit Alkohol und mit Zigaretten und was auch immer kriege ich nicht los. Ich versuche das, ich streng mich an, ich habe da eine gute Woche und dann merke ich wieder, bumm, bin ich wieder beim Alten. Welcher Bereich auch immer das sein mag, wir kommen als Menschen an unsere Grenzen und Gott sagt, ich möchte dich über deine Grenzen hinausbringen, ich möchte dich weiterbringen, ich möchte dich entwickeln und ich gebe dir sogar einen Unterstützer an die Seite und das ist mein guter Heiliger Geist. Und Gott sagt, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir im Gebet sagen, Gott, komm du mit deinem guten Heiligen Geist, hilfst du mir, meine Grenzen zu sprengen, dann kommt Gott und tut genau das. Und ja, ich hoffe, dass wir das im Laufe erleben, dass ihr, die ihr vielleicht noch nicht erlebt habt, dass ihr da auf jeden Fall Lust darauf bekommt und danach jagt nach diesem Erlebnis und auch nach dieser ständigen Begleitung durch den Heiligen Geist. Es gibt ein schönes Beispiel, wie jemand das erlebt hat, nämlich im Richterbuch Kapitel 15, Vers 14. Mal kurz in den Spickzettel schauen. Auf der rechten Seite, da sieht man, Re steht für Richter. Da kann man gleich aufschlagen. 201, sind wir im Richterbuch, Kapitel 15, Vers 14. Hier berichtet uns die Bibel von einem Mann, Simson. Bevor man sich überlegt, sein Kind Simson zu nennen, sollte man die ganze Geschichte gelesen haben. Also er taucht in Kinderstunden sehr oft auf als Held. Es gab Dinge, die waren an ihm heldenhaft, es gab aber auch andere Dinge, die waren nicht so super, ja. Also sehr durchwachsene Persönlichkeit. Die Bibel verrät uns, dass seit seiner Geburt eigentlich Gottes Geist auf ihm war. Also er ist unter einem besonderen Segen aufgewachsen. Leider hatte er also manche Problemchen. Er hatte eine ziemliche Schwäche für Frauen im Sinne von Prostituierte. Das war irgendwie, seine Freizeit hat er nicht vernünftig verbringen können. Und so landete er immer wieder in den Armen einer Prostituierten. Soweit. Und diese Frau versuchte eigentlich herauszufinden, was das Geheimnis seiner Kraft ist, warum er so eine Stärke hat. Und na klar, war die Stärke darin, dass Gottes Geist auf seinem Leben war. Wobei man dann überlegen könnte, warum war Gottes Geist auf ihm, obwohl er so ein moralisch schlechtes Leben führte. Gar nicht so einfach theologisch an der Stelle. Warum ich dieses Beispiel anführe, ist, wir lesen hier, dass... Ich lese es mal kurz, Vers 14, 15, Vers 14. Als er nun nach Lehi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Flachsfäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln von seinen Händen fielen. Also hier ist er in einer Situation, in der er von dieser Frau, während er geschlafen hat, sich hat fesseln lassen. Und obwohl eigentlich Gottes Geist auf ihm war, war er gefesselt und dann wachte er auf und die Feinde kamen, um ihn eigentlich umzubringen. Das war quasi eine Falle, die da vorbereitet wurde auf ihn. Und in diesem Moment sagt die Bibel, da kam der Geist Gottes auf ihn und das, was ihn bis in dem Moment gebunden hat, ja, war ja, wie Spielzeug. Also er konnte sich befreien. Und viele Bilder aus dem Alten Testament, die haben erstmal für uns nicht so die wortwörtliche Bedeutung. Also wir sollten jetzt nicht heute Abend zu einer Prostituierten gehen und dann am nächsten Morgen bei ihr aufwachen mit gefesselten Händen und dann von unseren Feinden bedroht werden. Also nur weil es in der Bibel steht. Ne? Sondern wenn wir an das Alte Testament heute herangehen, da dürfen wir fragen, was hat es für geistliche übertragene Prinzipien für uns? Und das Prinzip, was wir hier rausnehmen können, ist, dass dieser Mann, dieser Simpson wusste, die Dinge, die ihn binden, die kann er, wenn Gott zu ihm kommt, mit Gottes Hilfe überwinden. Und das ist eines der wenigen Dinge, die er in seinem Leben verstanden hatte. Dass wenn er wieder Mist baut, dass er zu Gott kommen kann und Gott immer wieder gnädig ist. Also Simpson hat so viel Quatsch gemacht, hat so viel Dummheit angestellt und immer wieder hat sich Gott zu ihm gestellt. Sogar bis zu seinem letzten Augenblick, wo er vor seinen Feinden nochmal die letzte Mal Kraft bekommen hat, seine Feinde zu besiegen. Das Prinzip, was wir hier sehen können von ihm, ist, dass er freigesetzt wurde. Und für uns die Übertragung ist, naja, denke einfach an dich, denke an die Menschen um dich herum. Wo gibt es Gewohnheiten, wo gibt es Gedankenmuster, Abhängigkeiten, Dinge, die uns binden. Dinge, wo du sagst, also wenn ich daran denke, das schnürt es mir irgendwie zu. Oder wenn ich an Menschen denke um mich herum, die sind vielleicht nicht strahlend, sondern die laufen eher so geduckt durch die Welt. Man könnte das beschreiben mit Bildern wie Depression, Niedergeschlagenheit, Lebensmut verloren, all das, wo man sagt, eigentlich müssen diese Menschen frei sein, das wäre gut für sie, aber sie wirken einfach so bedrückt und so verschlossen oder so gebunden. Und vielleicht sind wir das selber. Und in all diesen Situationen ist Gott derjenige, der sagt, ich möchte mit meiner Kraft kommen, mit meinem Heiligen Geist, um dich zu lösen, um dich frei zu machen. Da gibt es offensichtliche Dinge wie Drogen oder übermäßigen Alkoholkonsum, wo das kennen wir ja, du bist mit jemandem, der alkoholabhängig ist und wenn er mit einer Zeit lang den Alkohol nicht hat, dann merkst du, es fängt an, immer schlechter zu gehen, ja, weil er abhängig ist und eigentlich ist Alkohol nichts Gutes, aber in dem Moment ist es eine Erleichterung, damit es irgendwie noch schlimmer wird. Oder ähnlich beim Drogenabhängigen. Und da denkt man sich einfach nur, Mensch, wäre dieser Mensch doch frei, würde er doch frei werden oder sie doch frei werden. Und Gott ist derjenige, der sagt, ich möchte Menschen frei machen, ich möchte mit meinem Heiligen Geist Menschen frei machen. Dann gibt es aber Dinge, die nicht so offensichtlich sind, wie zum Beispiel Gereiztheit oder Neid oder Eifersucht oder Wut oder unmoralisches Verhalten oder Unreinheit. Dinge, wo man sagt, boah, ich stelle es fest und es ärgert mich, dass ich so schnell wütend werde, dass bei mir so schnell die Hutschnur reißt oder Mensch, dass ich so schlechte Gedanken habe oder dass ich so leicht versuchbar bin, was auch immer. Diese Dinge, wo man sagt, ich schaffe das einfach nicht aus der eigenen Kraft und Gott sagt, aber ich möchte dir helfen, ich möchte mit meinem Heiligen Geist kommen und wir zusammen, wir als Team, du mit deinem Coach, ja, ihr könnt das schaffen, du mit deinem Coach, ihr könnt diese Challenge angehen. Und es gibt auch Dinge, die einfach nur, ja, die wirken nicht so groß, zum Beispiel, wenn Menschen begegnest, die haben einen mangelnden Lebensmut oder Depression oder sagen, Mensch, ich denke so minderwertig von mir. Und die, naja, wie soll ich sagen, die finden sich damit ab, wo Gott sagt, ich finde mich überhaupt nicht damit ab, dass du das so siehst oder dass du so über dich denkst. Ich möchte dich davon frei machen, ich möchte, dass du durchbrichst zur Freude, ich möchte, dass du durchbrichst zur Lebensbegeisterung, zur Lebensbejahung. Der Heilige Geist ist der Geist, den Menschen da freimachen möchte. Manche reden von der Erfahrung des Heiligen Geistes. Und ich glaube, die Erfahrung des Heiligen Geistes ist nicht nur einfach etwas Schönes, nicht nur ein warmes Gefühl, wobei sie auch das ist. Wenn Gott Menschen begegnet, dann hat es eben schöne, Formen oder dann hat es eben schöne Nebenwirkungen, wenn du so sagen willst. Ja, warum nicht? Ich meine, andere trinken Alkohol und dann haben danach einen Kater und Kopfschmerzen. Ja? Warum dürfen nicht Menschen, die dem Heiligen Geist begegnen, übermäßige Freude, Leichtigkeit und ein bisschen Beschwupst halt haben? Also finde ich es nicht so schlecht, ja? Wenn jemand so Zeit mit Gott im Gebet verbracht hat und dann zurückkommt und du hast das Gefühl, der war rein schon zu viel. Ist einfach sehr heiter und fröhlich. Also das ist eigentlich nichts Schlimmes. Oder ist kaum runterzukriegen, weil er so gut drauf ist. Also warum nicht? Oder sagt, Mensch, ich habe so eine Liebe und eine Nähe Gottes gespürt, so eine Wärme. Warum nicht? Andere sagen, ich war irgendwo, jetzt fühle ich mich bedrückt und ängstlich. Und das ist bestimmt nicht von Gott. Warum sollen dann Menschen nicht sagen, ich habe Zeit mit Gott verbracht oder Zeit mit Christen verbracht und auf einmal habe ich so eine Leichtigkeit, die ich verspüre. Also Gott wirkt sich schon auf unseren Körper aus und er will das auch und das ist völlig okay. Natürlich alles in einem guten Rahmen, in einem verständlichen Rahmen, ja. Der auch nicht so ein Wort widerspricht, aber Gott hat kein Problem damit, dass du dich gut fühlst und dass du durch Begegnung mit ihm Erleichterung oder Leichtigkeit hast. Und ich glaube, das würde uns und Menschen, die ja, niedergedrückt sind, da richtig, richtig gut tun, das öfters zu erleben. Ich wünschte mir, dass es nicht Angebote gäbe wie Yoga und andere Sachen, sondern dass es Angebote gäbe wie Meditation mit dem Heiligen Geist, ja, Gottes Nähe erleben, mit Lobpreismusik, was auch immer, dass Menschen einfach sagen, ich komme zur Ruhe, ich erlebe Frieden, ich verliere meine Angst, ich verliere meine dunklen Gedanken, ich verliere das, was mich bedrückt, ich gebe das alles an Gott und seinem Kreuz ab. Also wir haben eigentlich alles, was man dazu braucht. Ja. Ein guter Gottesdienst hilft da oft auch oder ist schon mal ein richtig guter Schritt dahin. Der Heilige Geist macht uns fähig, für Gott zu leben, Gott glücklich zu machen, über unsere Kraft und Fähigkeiten hinaus. Ich mache das mal praktisch als Teenager. Ich bin immer, gut, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe das alles gesehen, Kirche und Gottesdienst und alles noch positiv gesehen, auch zu Hause. Aber das hat auch funktioniert, solange ich in der Kirche war. Das hat auch funktioniert, solange ich mit Christen umgeben war. Aber sobald ich in einer anderen Umgebung war, zum Beispiel in der Schule, mit Mobbing, mit verschiedenen Klassen, mit den Starken und Schwachen, mit den Coolen und den Nicht-so-Coolen, hat man sich natürlich positioniert und wollte nicht zu den Außenseitern gehören, also eher zu den Coolen. Und da habe ich gemerkt, fiel es mir richtig schwer, meinen Glauben zu leben. Fiel es mir richtig schwer, mit den Schwachen gut umzugehen, sie nicht zu mobben. Fiel es mir richtig schwer, wenn über einen gehetzt wurde, da nicht mitzumachen. Und ich habe immer wieder diese Erfahrung gemacht, dass ich an meine Grenzen gekommen bin. Und das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, wie ich gerne wäre, wie ich gerne reden würde, dass ich das also mit sehr hohen Quote verpatzt habe. Und nach Hause kam und dachte, das ist doch ein Doppelleben. Ja? Eigentlich wünsche ich mir das und dann merke ich, ich lebe das. Und wie passt das zusammen? Das ist doch... Ja, das ist, ich glaube, wir müssen das schon zusammenbringen in diesem einen Leben. Und wir merken aber, wir kommen an Grenzen. Und das ist ja auch gut, dass wir merken, dass wir an Grenzen kommen. Ja gut, aber du willst ja nicht schizophren sein im Sinne von, du willst ja nicht an dem einen Tag ein guter Vater sein und an dem nächsten Tag der böse Vater, ja?
Ich habe anders gemeint, sie sind als Arbeitsplatzangestellte, sie sind Familienvater, sie sind
Ehemann, ja.
Sie sind Gesellschaftsmensch.
Genau. Und
sie sind Autofahrer, überall als Wirtin, sie gefordert und vor allem übernehmen verschiedene Rollen.
Eine Rolle.
Nein, verschiedene Rollen.
Ja, aber es kann ja nicht sein, dass ich zum Beispiel als Autofahrer grundsätzlich ein ungeduldiger Mensch bin, als Beispiel. Ja, ne? Richtig, und genau da merke ich, diese unterschiedlichen Situationen bringen mich an natürliche Grenzen, wo ich sage, wo ich scheitere und wo ich diese Erfahrung mache, dass ich die Dinge, die ich eigentlich von Gott richtig sehe, einfach nicht schaffe. Und das ist auch gut, weil wenn ich das nicht, diese Erfahrung nicht machen würde, dann wäre ich ja Gott. Also dann bräuchte ich ja Gott nicht, ja? Wenn ich alles perfekt hinkriegen würde. Und von dem her ist es auch gut, dass Gott uns zur Seite kommt, ja? Dass er uns zur Hilfe kommt. Er sagt ja auch, bitte mich und ich werde dir zur Hilfe kommen. Rufe mich an und ich werde dir helfen. Und genau das macht er und das ist eine gute Erfahrung, wo Gott sagt, du musst nicht... Wenn dir einer hinten beim Autofahren hupt, gleich ausrasten. Du kannst da wachsen. Du kannst dich da verändern. Oder du kannst lernen, anders deine Kinder zu erziehen, wie du selber gesehen hast, mit meiner Hilfe. Und da kommen wir eben zu diesem Freund, zum Helfer, wo wir einfach sagen können, immer wieder in Situationen, Heiliger Geist, hilf mir. Und ich habe das als Schüler damals auch erlebt, dass ich irgendwann sehr verzweifelt war, dass das so weit auseinanderklaffte, das, was ich eigentlich gerne hätte und das, was ich gelebt habe. Und ich habe einfach dann Gott mehrfach darum gebeten und angefleht, Gott hilf mir da. Und ich habe da wirklich innere Veränderungen erlebt. Und ja, es gibt ein Vorher und Nachher. Und ich glaube, das kann es bei jedem von uns geben und es ist ein lebenslanger Prozess, wo wir immer wieder gute Phasen erleben mit Gott, wo wir dann nachlassen und sagen können, Gott, hilf mir wieder, dahin zu kommen, wo du mich haben willst. Ja? Hilf mir wieder zu wachsen. Und der Heilige Geist denkt sich dann nur, endlich ist er wieder soweit. Schlimmste für einen Coach ist ein Schüler, der gerade keine Lust hat, oder? Der sich durchhängen lässt, der keine Vorschläge annimmt, der gerade der Meinung ist, er weiß es besser. Also das ist immer der schlimmste Auszubildende, der dann zum Chef kommt und der Chef das Gefühl hat, der lässt sich nichts beibringen. Also da ist eigentlich die Ausbildung schon gescheitert. Und Gott sagt, er möchte uns lebenslang in so einer Ausbildung mit ihm zusammennehmen und möchte uns prägen durch sein Wort, durch sein Reden, durch seinen Geist. Und egal, wen du anschaust, Paulus im Neuen Testament, da siehst du richtig, wie der eine krasse Veränderung gemacht hat. Von einem Typen, der Leute mit Gewalt aus Häusern gezerrt hat, weil sie ihm nicht gepasst haben, zu einem, der später sagt, ich bin der größte Sünder und ich brauche die Gnade jeden Tag. Also schon ein krasser Prozess. Dann ist natürlich die Bibel voller Regeln, und wenn du die liest, hatten wir auch schon mal besprochen zum Thema Bibel, also dir geht's gut und dann liest du die Bibel, geht's dir schlecht, weil du siehst, wow, der Anspruch, den Gott an dich hat, ist so riesig, und das ist gut so, weil dann merkst du, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche dann Coach, ich brauche dann Helfer, ich brauche dann Unterstützer, und der Heilige Geist sagt, endlich, erst wenn du erkennst, dass du einen Helfer brauchst, ja, wirst du dir auch helfen. Wie geschieht das? Wie geht die Verheißung des Vaters in Erfüllung? Wie erleben wir das? Ich will euch einladen, Hesekiel Kapitel 16. Ne? Gucken mal kurz den Spickzettel, ob wir es dann gleich sehen. Wow. Ich hänge gerade beim Spickzettel. Hesekiel 36, Vers 26. In der NGÜ 624, Kapitel 36, Vers 26. Dort lesen wir: Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtbestimmungen befolgt und tut. Also, Gott redet hier von einem steinernen Herz und einem fleischernen Herz. Das kennen wir alle. Du lernst jemanden kennen und vielleicht seid ihr am Anfang neutral, dann entwickelt ihr, sagen wir mal, eine Bekanntschaft, vielleicht sogar eine Freundschaft, und das ist super. Und dann macht der andere einen Fehler oder enttäuscht einen oder verrät einen. Und was passiert dann mit deinem Herz, das früher so offen war? Du hättest ihn gerne zum Tee eingeladen und auf einmal denkst du, oh nee, also von dem lasse ich mich nicht nochmal verletzen. Ja? Also den grüße ich nicht. Oder also den lade ich jetzt aber nicht zu meinem Geburtstag ein. Und. Ja. Also wir merken einfach, unser Herz wird hart. Schützend, aber denken wir. Aber letztendlich tut es uns nicht gut, weil das Herz dann nichts mehr Positives da empfindet für die Person oder einfach unmenschlich wird. Ja? Und Gott sagt, du, wenn du dein Herz steinern werden lässt, dann verlierst du selber. Dann bist du selbst derjenige, der Verlierer ist. Du gewinnst nichts dadurch. Wir gewinnen nichts dadurch, Hass oder Jähzorn gegenüber Menschen zu hegen. Und Gott fordert uns auf, wieder ein fleischendes Herz zu bekommen. Und der König David, der hat ein Lied, oder in einigen der Psalmen steht es, einigen seiner Lieder, Gott, gib mir wieder ein Herz aus Fleisch. Gib mir wieder ein Herz, das empfinden kann. Nimm mir dieses harte Herz und gib mir ein fleischendes Herz, das empfinden kann, das verletzbar ist, das enttäuschbar ist. Lass mich wieder fühlen, lass mich wieder ein Mensch sein. Ja? Ich will nicht ein Herz aus Stein haben. Und hilf mir, lege auch deinen Geist in mein Herz. Also, dass ich, ja, dass einfach mein Herz gleich die richtigen Dinge tut. Weil ein hartes, wenn ich, gibt ja im Deutschen Sprichwort, oh, der ist aber hartherzig. Und wir wissen ja, was ein hartherziger Mensch macht oder wie er entscheidet. Und das sind Entscheidungen, die sind eben hart und die haben wenig Herz. Und hier betet er, sagt Gott, gib mir ein Herz aus Fleisch. Ein bekannter Mann hat in einem Vortrag in einer Kirche gesagt, Gott will uns ein weiches Herz und harte Füße geben. Das Problem ist meistens, dass wir harte Herzen und weiche Füße haben. Fand ich ein griffiger Satz. Ja? Gott sagt, ich will, dass du mutig zu den Menschen gehst, dass du feste Füße hast. Ich will dir die Angst nehmen vor Menschen. Und ich will dir ein Herz geben, das für Menschen ist. Und anstatt ein verschlossenes Herz für Menschen zu haben und weiche Knie, die nicht den Hintern hochkriegen. Also das, finde ich, ist ein gutes Bild von dem, warum uns Gott eigentlich haben möchte und wie das so aussehen könnte. Und ich glaube, jemand hat auch mal gesagt, weißt du, wir stehen morgens auf und dann gehen wir ins Bad und waschen unser Gesicht und kämmen uns die Haare und machen so die Morgenhygiene. Und genauso wichtig ist es, oder gehen auch aufs Klo und machen, was da dazu gehört. Und genauso wichtig wie das, das muss uns ja keiner erklären. Aber was wir leider nicht machen, ist unser Herz jeden Morgen wieder weich zu machen. Jeden Morgen zu sagen, Gott, die Enttäuschung, den Schmerz, die Verletzung, die gerade dabei sind, mein Herz wieder zuzumachen, die gerade dabei sind, mein Herz wieder hart zu machen. Genauso wie ich mir das Wasser ins Gesicht spritze morgens, um wieder frisch zu werden, genauso möchte ich mein Herz quasi in deine Hände legen, damit es wieder weich wird. Ja, so wie manchmal altes Brot in die Mikrowelle schieben, damit wir es noch beißen können. Ihr macht das nicht, ja? Okay.
Ich habe kein Mikrowelle.
Backofen. Okay, also Backofen, Ausweichmöglichkeit, ja, für Backofen. Kennt ihr das nicht? So ganz altes Brot in Milch getunkt und so. Und dann so, dann muss nochmal, die Zeit kommt vielleicht nach.
Ja.
Genau, Käse drüber. Also wisst ihr, wir waschen unsere Autos, aber wir kommen nicht auf die Idee, um Vergebung zu bitten. Ja? Wir waschen unsere Socken, weil die irgendwann schlecht werden. Aber wenn wir in schlechter Beziehung mit Menschen sind, dann kommen wir nicht auf die Idee, diese Dinge zu bereinigen. Und das stinkt eigentlich viel mehr wie die Socken die ganze Zeit. Ja. Vor allem die Socken, die kannst du ja wegwerfen und dir neue kaufen. Aber ein neues Herz ist viel schwieriger zu kriegen. Ja? Und dieses Verarbeiten mit Gott, dieses Reden mit Gott, dieses Bitten, Heiliger Geist, komm, nimm mein Herz, mach das wieder voller Mitgefühl, mach das wieder voller Liebe, die harten Füße, gib sie mir, ja, gib mir die Bereitschaft, zu Menschen zu gehen. Ich glaube, das ist ein Ziel, ja, und das ist das, was der Heilige Geist dir schenken möchte. Ich könnte jetzt Zeit verlieren, um zu beschreiben, wie das genau passiert, aber ich weiß auch, dass es sehr individuell ist. Und mein Ziel ist eigentlich, dass wir das individuell erleben. Dass du das individuell erlebst, wo du es vielleicht noch nicht erlebt hast. Vielleicht kommen wir da besser in den Kleingruppen dann im Gespräch darauf. Ich glaube, dass Gott unser Herz verändern möchte gegenüber Menschen, gegenüber bestimmten Menschen. Und manchmal haben wir das Problem mit uns selbst, dass wir selber zu uns ein hartes Herz haben oder unvergebenes Herz, dass wir hart zu uns selbst sind. Manche sind zu hart zu sich selbst und berauben und beschneiden sich selber, was Gott so gar nicht wollte. Und da kann ein neues Herz Wunder bewirken. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns dabei hilft, der uns dabei begegnet, der zu uns reden möchte, der uns trösten möchte, der uns ermutigen möchte. Also wirklich ein richtig, richtig guter persönlicher Coach. Und ich bin davon überzeugt, dass er will, dass jeder Christ mit ihm unterwegs ist, dass jeder Christ mit ihm durch die Gegend unterwegs ist. Er möchte zu jedem von uns reden. Und er wartet eigentlich bei einigen von uns, dass wir anfangen, diese Freundschaft mit ihm zu pflegen, dass wir anfangen, diese Begegnung mit ihm zu machen. Ich möchte jetzt kurz beten, bevor wir dann in die zwei Gruppen gehen. Guter Heiliger Geist, du bist der Kenner der Herzen, du bist derjenige, der Menschen mit erschaffen hat. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir eine Offenheit in unser Herz bekommen, auch jetzt an dem Abend, Herr, auch jetzt in der späten Stunde, Herr, dass wir eine Offenheit bekommen, Herr, darüber zu glauben, darüber zu reden, was wir mit dir erlebt haben, wie man dich erlebt, wie diese Begegnungen aussehen, was wir für Erfahrungen mit dir gemacht haben, was du aus unserem Herzen schon gemacht hast, Herr, dass anderen Hunger bekommen und sagen, ich möchte auch mich verändern, ich möchte auch Veränderungen erleben, ich möchte auch ein neues Herz bekommen, ich möchte auch, dass jemand sich um mein Herz kümmert, sich um mich kümmert und um mich voranbringt. Heiliger Geist, so komme du, wir laden dich ein, begegne du jedem Einzelnen von uns, auch in den Gesprächen, auch in dem Austausch, und danke für die Zeit, die wir hier haben können. Amen.
Amen.